Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Schriftstellerin Eva Menasse, seit dem Sommer gemeinsam mit Dennis Yücel Sprecherin des neu gegründeten PEN Berlin, also der Schriftstellervereinigung, um die es ja so einigen Wirbel gab, gerade im Sommer. Wir werden noch drüber sprechen, aber erstmal sage ich einen schönen guten Tag und willkommen im Studio.
Dankeschön, Herr Frenzel.
Wir schauen auf diesen Donnerstag. Lassen jetzt heute mal die ganzen Diskussionen um das Staatsbürgerschaftsrecht so ein bisschen im Hintergrund. Aber vielleicht eine Frage, Frau Menasse, weil mir das mal wieder aufgefallen ist. Sie kommen ja aus Österreich und man findet ganz häufig, wenn man so schaut, in den verschiedensten Quellen, Wikipedia, wo auch immer, die österreichische Schriftstellerin. Passt das eigentlich für Sie noch so nach, ich glaube, 20 Jahre Berlin, ne, haben Sie mittlerweile?
99, also das sind 23 Jahre Berlin inzwischen und seit einem Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft zusätzlich zur österreichischen. Aber Ihre Hörerinnen und Hörer hören es ja schon. Sobald ich den Mund öffne, bin ich die österreichische Schriftstellerin.
Ich würde sagen, es ist dezent.
Es ist inzwischen dezent, aber es geht nicht raus.
Ja, aber ist es weniger geworden, würden Sie sagen?
Der Akzent in der Stimme oder mein Selbstverständnis?
Beides.
Der Akzent, glaube ich, wird mehr. Je wohler ich mich fühle, desto österreichischer spreche ich. Und das Selbstgefühl ist schon, wird schon immer deutscher, ja.
Ah, okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Am Ende unserer Radiostunde, wenn Sie dann so richtig nach Wien klingen, dann habe ich das Gefühl, es war gut. Wenn nicht, dann denke ich nochmal drüber nach. Freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie hier sind. Das hätten wir schon mal so ansatzweise geklärt. Alles andere klären wir jetzt in dieser nächsten Stunde oder auch 30 Minuten Podcast, wenn Sie uns so hören sollten. Schönen guten Tag. Wir schauen auf diesen Donnerstag, ein Tag, der politisch in Berlin auch geprägt ist durch hochrangigen NATO-Besuch. Der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, ist hier bei einer Sicherheitskonferenz. Das zentrale Thema da natürlich die Ukraine. Wie helfen im Winter vor dem Hintergrund, dass da ja eben auch die Energieinfrastruktur großes Ziel der russischen Angriffe der letzten Woche ist. Stoltenberg hat schon gesprochen, hat unter anderem diese Einschätzung dort abgegeben.
The price we pay is in money, while the price the Ukrainians pay is in blood. If authoritarian regimes see that force is rewarded, we will all pay a much higher price, and the world will become a more dangerous world for all of us.
Also Jens Stoltenberg, der sagt, wir bezahlen mit Geld, die Ukrainer bezahlen mit Blut. Und wenn autoritäre Regime merken, dass Gewalt zum Erfolg führt, werden wir alle einen höheren Preis bezahlen und die Welt wird für uns alle gefährlicher. Das konnten Sie jetzt gerade nicht sehen, aber ich konnte es sehen. Eva Menasse, die mir hier gegenübersteht, hat mehrfach genickt bei dieser Aussage.
Ja, ich bin da ganz auf Seiten von Stoltenberg.
Haben Sie denn, und das ist ja die große politisch immer wieder gestellte Frage, auch in den deutschen Debatten, haben Sie denn den Eindruck, dass die Politik, die wir führen, gerade auch die Deutschland führt, zu dieser Aussage passt, also dass man sich dieser Realität anpasst? Ich sag mal an dieser Stelle dazu, auch für die Hörerinnen und Hörer, Sie haben gleich zweimal offene Briefe mit unterschrieben im Frühjahr als Antwort auf den Brief, der in der Emma erschienen ist und jetzt auch nochmal in einem Brief des Internationalen Literaturfestivals Berlin, ILB, wo eine der Kernaussagen ist, Putins Katastrophenstrategie darf nicht aufgehen.
Ja, und da stehe ich auch weiterhin voll dahinter. Mein Kollege Daniel Kehlmann hat auch damals im Frühjahr diesen Gegen-Emma-Brief unterschrieben, denselben, den ich unterschrieben habe. Und er hat damals so schön gesagt, eine Lehre der Geschichte ist, Faschismus kann man nicht mit Appeasement bekämpfen. Und da stehe ich wirklich sehr dahinter. Eine interessante Sache damals stand im Guardian, als diese beiden Briefe so kurz hintereinander in Deutschland in die Debatte eingegriffen haben. Der Füchsbrief und der Emma-Brief. Der Füchsbrief, Durchschnittsalter der Unterzeichnenden 54 Jahre, Durchschnittsalter beim Emma-Brief 76 Jahre. Das heißt, der Guardian hat das damals auch als Generationsdissens wahrgenommen. Und dem Guardian ist auch aufgefallen, dass diese streng pazifistische Haltung, die im Emma-Brief ausgedrückt worden ist, eher selten von Menschen eingenommen wird, die Angehörige im Holocaust verloren haben. Und das stimmt für mich, das stimmt verfolgungsmäßig auch für Kehlmann und für viele andere, die den Füchsbrief unterschrieben haben, der zweite war. Das ist mir ganz wichtig. Ich hätte keinen offenen Brief unterschrieben, wenn es den Emma-Brief nicht gegeben hätte. Das heißt, die Vorlage kam von da.
Dieser Brief, der damals eben gefordert hat, mehr diplomatische Bemühungen Bemühungen und eben vor allem gesagt hat, bitte keine schweren Waffen liefern. Darauf gab es die Antwort, Ralf Füchs, der ja auch regelmäßig zu Gast ist, diesen Brief, den sie eben mit unterschrieben haben, der im Prinzip, ja, darf ich das so sagen, das Gegenteil gesagt hat und gerade auch gesagt hat im Bereich der schweren Waffen, wir müssen da eben mehr tun. Und das wäre ja auch die Frage, die ich ziehe das mal ins Heute, die ich Ihnen gerne heute stellen würde, ob Sie den Eindruck haben, dass da jetzt in dem Sinne, wie Sie es fordern, mehr passiert.
Ich glaube, wir haben in der Zeit, in der dieser Krieg jetzt bereits im Gange ist, gesehen, dass niemand den Kopf verliert. Weder Deutschland und noch gar die NATO. Das heißt, die Angst vor einer Eskalation und die Angst vor einer atomaren Ausweitung, die haben wir doch alle. Aber gleichzeitig sind die, die auf meiner Seite stehen oder denen ich mich zugehörig fühle, eben genauso wie Jens Stoltenberg, deswegen habe ich da gerade so genickt, eben der Meinung, dass es einen Punkt gibt, von dem aus man eine Eskalation eines Aggressors dieser Eskalation entgegentreten muss.
Mhm. Aber die Frage, also ich teile diese Einschätzung, dass die Angst alle haben. Die Frage ist, welche Politik folgt daraus? Ich habe jetzt auch in diesem neu von Ihnen unterzeichneten Brief, in diesem neueren Brief auch nochmal geschaut, dieser Aspekt der Verhandlung, also diese Möglichkeit, dass man sagt, klar, wir haben eine klare Position, aber wir müssen auch schauen, gibt es vielleicht Wege, wie wir aus der Eskalation rauskommen, die eben nicht bedeuten, eine Seite, also die Ukraine muss gewinnen. Ist das nicht nach wie vor ein legitimer Gedanke? Denn dieser Krieg bedeutet ja, ganz unabhängig, in welche Richtung wir schauen, Leid. Er bedeutet Probleme, die global um sich greifen, Hunger, die Versorgungslage der Welt, steigende Energiepreise. Also alles Dinge, die man ja auch mit berücksichtigen muss.
Das stimmt schon, aber ich glaube, es ist einfach keine legitime Haltung der Ukraine, wie auch immer verkappt zu empfehlen, sich zu ergeben, damit wir hier weniger Angst vor einer Eskalation haben müssen. Das ist in der Lage der Ukraine einfach keine Variante, vor allem, wo wir alle miteinander 2014 den Schuss nicht gehört haben. Ich glaube, diesen Vorwurf müssen wir uns alle machen. Die Krim-Annexion ist mehr oder weniger so quasi unbeantwortet hingenommen worden und das hat einen Charakter, wie Putin ganz offensichtlich bestärkt, dass hier kein Widerstand kommt. Ja. Ich finde immer, man muss vergleichen und man muss auch die Zeiträume in Beziehung setzen. In der allerersten Woche, wo wir alle geglaubt haben, das wird schnell vorbei sein, die Ukraine wird einfach überrannt werden, war das was anderes. Aber jetzt, nach einem halben Jahr, wo man sieht, mit welchem übermenschlichen Mut und welcher Hingabe, die ihr Land verteidigen und wie einig sie sind und wie entschlossen, muss man ihnen mit allem, was in unserer Macht steht, helfen. Und da ist die Diskussion, ob ein Helm eine defensivere Waffe ist als ein Gepard-Panzer, irgendwie ein bisschen unangemessen, wenn dort, wie Stoltenberg gerade sagt, einfach die Leute sterben jeden Tag.
Also das ist ja jetzt auch gerade die Frage, wie kann man noch helfen, auch militärisch helfen, beispielsweise durch eine Luftabwehr, die diese unsäglichen Raketen Angriffe auf die Infrastruktur und damit eben auch letztendlich auf das Leben der Menschen, dass sie eben dort wirklich überleben können, wie man die mit stoppen kann. Was ich nie so ganz verstanden habe bei diesen Frontstellungen, auch in der deutschen Debatte durch diese offenen Briefe, dass man da nicht auch mehr zusammendenken kann. Also eine klare Positionierung, so wie Sie sie jetzt auch hier an den Tag legen und gleichzeitig doch den Raum offen lässt, die Realitäten der Welt, wie sie sind, anzuerkennen und da Formate zumindest nicht auszuschließen, die auch eine Verbesserung der Situation mit sich bringen. Ich will das mit einem Beispiel untermauern. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, der russische Außenminister, der beklagt, dass die OSZE, also eine Organisation, die wirklich geschaffen wurde, auch in Zeiten des Kalten Krieges, um über die Grenze hinweg zu verhandeln, dass die zu sehr Partei ergreift und damit als Gesprächsforum ausfällt mittlerweile. Die OSZE muss das in gewisser Weise machen, aber in der Tat haben wir dadurch natürlich die Situation, dass sich die Frage stellt, wo reden wir denn miteinander?
Ja, aber vor allem, mit wem reden wir? Der russische Außenminister hat seit Beginn der Kampfhandlungen und davor ungefähr 25 Mal überprüfbarerweise gelogen. Mhm. Putin lügt, wenn er den Mund aufmacht, wenn er sagt, der Faschismus wird bekämpft und die Ukraine wünscht sich großteils Russland eingemeindet zu werden. Nur ein paar Leute wehren sich dort. Also das heißt, wir haben es ja mit einem völlig skrupellosen Gesprächspartner auch zu tun. Nicht nur, also daher finde ich, dass wir da immer über unsere diskutieren, welches angemessener und weniger angemessen war, wirklich ein bisschen absurd. Mir hat der Gedanke gefallen, ich weiß nicht, wer den geäußert hat, ich glaube in einem Hintergrundgespräch im Frühjahr sagte das Perleo, der Historiker, um Verhandlungen zu beginnen, muss es etwas geben, um das verhandelt werden kann. Mhm. Aus Putins Sicht ist ein überranntes Land, das er im Handstreich innerhalb von 2 Wochen einnimmt, nichts mehr, wo er verhandeln muss. Das heißt, je schlechter seine Position wird, desto eher wird er verhandeln. Das ist ein Gedanke, der ist sozusagen klassische militärische Überlegung. Das heißt, man muss ihn in eine Bedrängnis bringen, die ihn dazu bringt, verhandeln zu wollen. Jemand, der sich sozusagen, der den Sieg in Reichweite glaubt, wird niemals verhandeln.
Ja, in der großen Frage gebe ich Ihnen absolut recht. Aber wir sehen ja diese Zwischenstufen. Wir haben einen Recep Tayyip Erdogan, der hat verhandelt um Getreidelieferungen. Wir sehen, und das meine ich eben mit diesen Schattierungen der Welt, wir sehen jetzt gerade, dass wir unsere Energieversorgung von Russland unabhängig machen wollen und müssen.
Und dass das auch klappt.
Und dass es klappt, aber natürlich zu welchem Preis?
Zu einem Preis.
Zu einem Preis, auch einem politischen Preis. Wir holen jetzt keine Riesenmengen, aber wir holen Mengen aus Gasmengen auch aus Katar. Also ich will damit sagen, dieser berechtigte Wunsch, dieses klare politische Statement zu haben gegen die Autokratien dieser Welt, wir müssen ihn überall verwässern.
Das ist richtig, aber ich bin auch noch nie eine Anhängerin von prinzipientreuem Moralismus gewesen. Ich glaube, es geht immer um Prioritäten. Mhm. Solange Leute in der Ukraine täglich sterben, ist mir das Gas aus Katar lieber. Wenn dieser Krieg beendet ist und dort nicht mehr gestorben wird, dann werden wir sofort über Katar beginnen, moralisch zu diskutieren. Das ist eine Priorisierung, glaube ich, die man mit ein wenig Vernunft durchaus einnehmen kann.
Eva Manasse, ich kann Ihnen folgen in dieser vernünftigen Sortierung und Priorisierung. Jetzt kommt hier erstmal der kleine Rilke-Test für uns alle. Eva Manasse, haben Sie Zeilen automatisch im Kopf, die sofort kommen bei dem Namen?
Natürlich der Panther, den jeder kennt, und die Stäbe und die Welt, aber vor allem dieses Bild mit der Pupille. Der Vorhang der Pupille, der sich aufschiebt, das ist die letzte Strophe, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Bild, das ein bisschen in unseren Sprachgebrauch auch eingegangen ist.
Ja, aber der Panther, ich glaube, das geht den meisten so, ne? Die Schule ist schuld, ne? Diese tausend Stäbe.
Wenn wir ehrlich sind, ist der Rest von Rilke auch sehr schwer auswendig zu lernen.
Okay.
Ich kann besser Robert Gernhardt auswendig als Rilke.
Ja, ich gebe uns mal ein kleines bisschen, oder?
Ja.
Ja.
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt.
Tja, die tausend Stäbe. Rainer Maria Rilke, warum sprechen wir darüber? Nicht einfach nur so, nämlich in ein paar Minuten wird in Marbach beim Literaturarchiv eine Pressekonferenz beginnen, auf der wohl spektakulärste Ankauf in der Geschichte von Marbach präsentiert wird. So hat das die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben. Das Deutsche Literaturarchiv erwirbt nämlich den Nachlass des Dichters. Der war seit fast 100 Jahren im größeren Teil im Besitz seiner Familie geblieben, war da ganz schwer zugänglich wohl. Wie wichtig ist das, so ein Nachlass, Eva Manasse?
Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte mit diesem Rilke-Nachlass. Man wusste ja, dass das dort liegt, aber niemand konnte dazu. Die Familie hat sich sehr freundlich immer bemüht, einzelnen Forschern Zugang zu gewähren, aber niemand hat einen Überblick, was da eigentlich drin ist. Und jetzt stellt sich heraus, es handelt sich um 23.000 Manuskriptseiten, sehr viele davon von Rilke selbst, um Briefe an ihm, von ihm, um Notizbücher, um frühe Versionen von Rilke-Gedichten. Also das wird die Rilke-Forschung einfach nochmal umstülpen wie einen Handschuh. Das ist schon irre, dass es sowas überhaupt noch gibt, so Schätze, von denen man wusste, dass es sie gibt, aber nicht was drin ist. So wie eine Wundertüte.
Ja, also das wird auch mehr sein als jetzt, sagen wir mal, so eine museale Ergänzung, an der man sich erfreuen kann, sondern wo auch wirklich möglicherweise noch neue Blicke möglich werden.
Ich glaube, ganz neue Blicke. Also wenn ich die Fachleute wie Gustav Seibt heute auch in der Süddeutschen Zeitung oder auch Platthaus gestern in der Frankfurter Allgemeinen lese, dann weiß man gar nicht, was da noch alles. Das wird die Rilke-Forschung revolutionieren. Aber ich als Schriftstellerin finde immer ganz toll Dinge, die man sozusagen nur erleben kann ohne Internet. Also natürlich wird in ein paar Jahren wird vieles von auch diesem Bestand digitalisiert sein und wir werden von zu Hause auf einiges zugreifen können. Aber jetzt erstmal gibt's Dinge, die kann man nur, wenn man anwesend ist und sich die Mühe macht, sozusagen kennenlernen.
Ja, ich meine, als Sie das gerade sagten, war ich gerade noch ganz kurz auf einer anderen Fährte. Ich bin ja manchmal sehr dankbar, dass wir eben auch, gerade wenn wir über Rilke oder andere dieser oder andere früherer Vor-Internet-Zeiten sprechen, dass wir da mit Menschen zu tun hatten, die halt auch wirklich noch schreiben mussten, also die quasi etwas hinterlassen haben, was eben auch heute noch vorfindbar ist. Da habe ich manchmal die Sorge, Was bleibt da eigentlich in unseren WhatsApp-Zeiten dann übrig?
Ich habe komischerweise witzigerweise erst vor ein paar Tagen einen Termin mit Sandra Richter gehabt. Wir haben ein langes Gespräch geführt und da sagte sie dann
vom
Literaturarchiv in Marbach und dann sagte sie, ja, auch die E-Mails aufheben und nichts wegwerfen und so. Und ich wüsste gar nicht genau wie. Alle paar Jahre, wenn man einen neuen Computer kauft, dann sind die alle weg. Ich selbst schreibe noch viel mit der Hand in meine Notizbücher. Also meine Literatur kann man schon irgendwie im Nachhinein noch aus den Notizbüchern irgendwie auf diese Notizbücher zurückführen. Aber solche Konvolute oder auch der Frisch-Bachmann-Briefwechsel, der jetzt die Feuilletons bestimmt, der frisch erschienen ist oder gerade erscheint, der ist ja auch spektakulär. Und solche Liebesbriefe sozusagen, die man sich vorstellen kann, wirklich mit Bindfaden zusammengebunden in Kartons, sowas gibt's einfach nicht mehr und wird es nie wieder geben. Also ich habe da schon eine kleine kulturpessimistische Wehmut, merke ich.
Ich finde es auch ganz faszinierend, also die Briefwechsel, die Sie angesprochen haben, es gibt ja auch manchmal sowas wie Postkartenwechsel. Ich erinnere mich, das liegt schon einige Jahre zurück, dass es veröffentlicht wurde, die Postkarten zwischen Jurek Becker und Manfred Krug, die sie sich regelmäßig geschrieben haben. Ich frage mich häufig, und jetzt habe ich eine Schriftstellerin da, deswegen kann ich da mal den Praxistest machen, wie sehr beim Schreiben dieser ja an sich privaten Dinge das möglicherweise auch immer schon mal ein Gedanke war, der mitschwingt. Also dass das eben zwar eigentlich privat ist, aber vielleicht doch irgendwann eines Tages öffentlich wird. Also anders gefragt, geben Sie sich bei bestimmten Sachen auch mehr Mühe, weil Sie denken, naja, vielleicht landet Eva Menasse dann irgendwann im Nachlass dort und dann werden Forscherinnen und Forscher und eben dann auch ein interessiertes Publikum sehr genau drauf schauen, wie hat sie denn dann die Briefe geschrieben an wen auch immer.
Also ehrlich gesagt ist es umgekehrt. Ich habe mir gerade jetzt angesichts dieses Bachmann-Frisch-Briefwechsels mache ich mir die Sorge, dass ich überhaupt keine Verfügungsgewalt mehr über meine Briefe habe. Denn ich kann jetzt zwar Briefe verbrennen und wegwerfen, so wie das übrigens Ingeborg Bachmann im großen Stil mit denen von Frisch gemacht hat, aber über meine digitalen Spuren habe ich ja überhaupt keine Gewalt mehr. Das heißt, selbst wenn der Briefpartner oder der E-Mail-Partner auch seine Sachen löscht, ist das ganze Zeug ja trotzdem irgendwo. Und das sind dann sozusagen so, vor meinem inneren Auge entstehen so digitale Steinbrüche, in denen dann gesucht werden wird und alles, noch die peinlichste Beschwerde bei einem, bei einem Vertragspartner oder bei einem Lesungsveranstalter, dessen Hotel mir nicht gefallen hat, wird eines Tages auftauchen. Und das wurde mir gerade erst jetzt klar, angesichts dieser ganzen analogen Papiere, die da jetzt auf allen Seiten aus der Literaturgeschichte wieder auftauchen.
Ja, interessant. So rum habe ich jetzt wirklich noch gar nicht gedacht. Aber nochmal praktisch gefragt, heben Sie auch Sachen bewusst auf? Also achten Sie drauf?
Ja, natürlich. Also vor allem auf meine erwähnten Notizhefte, die zu den Büchern gehören, auf die achte ich sehr, weil man da immer wieder was nachschauen kann. Aber mir ist auch jetzt letztens klar geworden, diese Zeit, als man Briefe bekam, handschriftliche Briefe oder meinetwegen getippte Briefe mit Unterschrift, die ist vorbei. Ich habe einen Ordner, das sind ein paar Briefe von Günter Grass, da haben wir wahnsinnig über Israel gestritten. Ich habe einmal einen Fanbrief von Hans-Magnus Enzensberger bekommen, auf den bin ich wahnsinnig stolz, wahnsinnig stolz. Ein einziger Brief, aber den habe ich. Aber das ist wie abgerissen. Diese Zeiten sind vorbei, es kommen keine Briefe mit der Post, es kommen nur noch Rechnungen.
Aber manchmal kommen sie. Ich muss an dieser Stelle, weil ich habe es noch nicht geschafft, mal ein kleines Dankeschön ausrichten an den Schriftsteller Peter Prange, der mir nämlich geschrieben hat, einen echten Brief, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Die Antwort folgt noch. Ich wollte nämlich nicht profan per E-Mail antworten, sondern auch
jetzt richten Sie es durchs Radio aus.
Aber der anständige Brief kommt noch. Ich will eine Sache gerne noch ansprechen. Wir haben ja angefangen mit dieser Frage Deutsch, Österreich. Da haben Sie mich kurz während der ersten Musik irritiert, mit Blick auf Rainer Maria Rilke. Mit nämlich der Zugehörigkeit.
Ja, Rilke ist ein österreichischer Schriftsteller, ebenso wie Kafka. Und Deutsche springen da immer kurz und dann beginnen sie nachzudenken, dann verziehen sie den Mund, beißen die Zähne zusammen und sagen, ja, kann man vielleicht so sagen.
Deutschsprachig,
ja schon. Aber
ich biete das jetzt als Klammer an.
Genau.
Eva Menasse, wir haben ja gerade, und vielleicht haben dann manche gedacht, oh, warum geht's nicht weiter? Wir haben ja den Panther gerade nur angerissen. Wollen wir ihn nochmal ganz hören?
Ja, gern. Vor allem, ich möchte ihn mit der Vorhang und der Pupille so gern hören.
Kriegen Sie.
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Rainer Maria Rilke, der Panther.
Ist schon sehr schön. Das ist einfach eines der wenigen ganz perfekten Gedichte. Muss man sagen, muss man anerkennen.
Und das sagt Eva Menasse hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur heute. Es gibt eine Umfrage, und zwar von Forsa, also man darf davon ausgehen, dass da seriös gearbeitet wurde, die uns alle so ein bisschen überrascht hat heute im Deutschlandfunk Kultur Newsroom, weil sie so ganz anders klingt als die vermutete Apokalypsenstimmung, die ja gerade so bei jüngeren Leuten, bei der jüngeren Generation vermutet wird. Die große Mehrheit der jungen Deutschen in Deutschland blickt optimistisch auf die eigene Zukunft. Das ist die zentrale Aussage, nämlich mehr als 2/3, 70% der 14- bis 21-Jährigen stimmen dem ganz oder eher zu und nur 7% sehen die Zukunft schwarz. Eva Menasse ist bei mir und lächelt, freut sich. Ich weiß nicht, ob das passt für Sie so vom Eindruck her.
Ich dachte gerade, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit, aber nein, ernsthaft geantwortet, glaube ich, weil Sie sagen, wir im Deutschlandradio haben uns gewundert. Ich habe mich auch gewundert, als ich vor der Sendung von dieser Umfrage erfuhr. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass zwischen der Jugend und dem Alter, dem wir jetzt natürlich auch angehören, qua Generation, immer schon ein Wahrnehmungsgraben lag. Und dass der Mensch ein programmiertes Tier ist, das genauso funktioniert. Als junger Mensch muss der Mensch optimistisch sein, weil nur dann, wenn er optimistisch ist, kann er lieben, sich verlieben und sich fortpflanzen. Und das ist unsere Aufgabe in der Welt. Und dann später wird er melancholisch, sentimental, nostalgisch und pessimistisch. Ich denke, das ist vermutlich immer so gewesen. Und wenn man drüber nachdenkt, dann war es auch seit meiner Kindheit so. Ich weiß, dass meine Mutter und mein Vater immer mal wieder ein bisschen gestritten haben, dass meine Schwester und ich einen größeren Altersabstand haben, als geplant war, wegen der Ölkrise, sagte meine Mutter immer. Er wollte kein zweites Kind wegen der Ölkrise. Und dann kam das Waldsterben in den 80er Jahren und dann in meiner Pubertät die Atomangst. Und dann gehöre ich aber zu dieser Generation, die mit 19 den Fall der Mauer und das Runtergehen des Eisernen Vorhangs erlebt hat und da sozusagen so eine grundoptimistische Stimmung erstmal mit hineingenommen hat ins Erwachsenenleben. Also ich glaube, ich bin eigentlich froh darum, dass die jungen Menschen nicht so pessimistisch sind, wie wir sie gerne hätten.
Mhm. Absolut. Ich meine, aber vielleicht liegt auch die Erklärung in diesem Widerspruch der eigenen Perspektive, also ich sehe für meine Zukunft positiv und die allgemeine Zukunft, die dann möglicherweise eben nicht so positiv gesehen wird. Das ist ja ein Phänomen, das wir immer wieder beobachten, auch in Umfragen, auch bei älteren Generationen. Ne? Wenn es um einen selbst geht, nein, mir geht es ja gut, aber ich mache mir Sorgen, wo ich mich auch frage, warum sich das eigentlich so schlecht überträgt. Also die eigenen positiven Erwartungen auf die Gesamtlage und die Bewertung.
Also beantworten kann ich das nicht. Ich will aber sagen, es ist besser als umgekehrt. Stellen Sie sich vor, die Menschen wären großteils so drauf, dass sie sagen, mir wird alles weggenommen und mit mir geht es bergab und allen anderen geht es aber gut und jetzt muss ich mich beschweren und so weiter. Mhm. Also ich glaube, das ist auch eigentlich eine freundliche Annahme, die wir über das Menschengeschlecht hier anstellen können. Wenn wir sehen, offenbar halten die Daten das, dass der Mensch sich um andere Sorgen macht und von sich selbst da ausnahmsweise mal ein bisschen absieht.
Ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir sprechen gleich noch auch ein bisschen über die Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Aber ich glaube, das macht natürlich auch gerade diese Überraschung aus angesichts der Zahl, weil ja das die Wahrnehmung ist durch diese Aktion. Ja, da macht sich eine junge Generation wirklich in einer extremen Art Sorgen um die Zukunft, als sei es wirklich jetzt die letzte Chance, die letzte Generation, die es noch drehen kann. Aber vielleicht, und das wäre auch nochmal so ein Punkt, die Jugend, ja, also Sie sehen schon meine Anführungszeichen.
Das ist kein Massenphänomen, ja.
Es ist eben dann vielleicht doch wirklich auch eine kleine Avantgarde oder eine kleine Gruppe, die aber natürlich sehr wahrnehmbar ist. Ne?
Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und nochmal, das muss immer so sein. Nach den Seuchen, nach des Mittelalters, nach dem 30-jährigen Krieg, nach den Weltkriegen, nach dem Holocaust, die Menschen haben weitergelebt und Kinder gezeugt. Das ist sozusagen der Überlebenstrieb der Menschheit, weil es uns sonst auch gar nicht mehr geben würde.
Wir wollen ja auch immer mal wissen von unseren Gästen, gab es etwas, worüber sie sich besonders geärgert haben oder gefreut haben oder gelacht haben? Und ja, da gibt es was bei Eva Menasse, die heute bei uns ist. Sie mussten lachen über eine Aktion oder angesichts einer Aktion von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten erst kürzlich in der Elbphilharmonie in Hamburg, als sich da eben die Leute am Dirigentenpult festgeklebt haben. Was war der Grund des Lachens, der Freude?
Ich glaube, das haben jetzt inzwischen fast alle über die sozialen Medien oder über die Messenger-Dienste gesehen. Zwei Menschen haben sich aus den bekannten Gründen am Dirigentenpult angeklebt, aber das Dirigentenpult war nur in das Parkett gesteckt. Das heißt, die beiden wurden mit dem, woran sie sich geklebt haben, aus dem Raum geführt und mit nur 6-minütiger Verspätung konnte das Beethoven-Konzert losgehen. Und das war doch ein Bild, das ich fast befreiend gefunden habe, nach all den erhitzten Diskussionen, ob wir es mit einer Klima-RAF zu tun haben oder ob man das darf und ob die jungen Leute das nicht irgendwie auf eine vernünftigere Weise tun sollten, ihre Proteste. Auch das hat man irgendwie schon in den Generationen alle paar Jahre wieder aufs Neue gehört. Und dann standen da diese Klimaaktivisten und hatten das Dirigentenpult praktisch noch an ihren Händen kleben. Und das war einfach so erfrischend, dieser Moment, wo man endlich mal über was wirklich Ernstes auch lachen konnte, denn der hat mir wirklich gefehlt.
Jetzt war mir nicht ganz klar, aber ich höre es schon so ein bisschen raus. Ich hatte gedacht, vielleicht haben sie über die Doofheit der Aktivisten gelacht. Konnten die denn selber lachen? Ich habe das Bild jetzt gar nicht vor Augen. Weil es ist ja damit auch ein Stück weit gescheitert, die Aktion.
Ja, ich glaube, diese beiden konkreten Personen haben es nicht leicht, weil sich das ganze Internet jetzt über sie lustig macht. Und das tut mir auch wirklich leid für sie. Aber es hat so gefehlt. Es hat so gefehlt, der Moment, wo mal was schief geht, auch am Festkleben. Ja? Stellen Sie sich vor, die kleben sich auf der Straße fest und sie haben sich irrtümlich auf einem Teppich festgeklebt und man trägt sie mit dem Teppich weg. So ist diese Geschichte gewesen und die stehen dann in so einem Nebenraum der Elbphilharmonie und haben diese Stange noch an den Händen. Das war einfach genau das.
Ich finde, aber ich möchte jetzt mal die Idee einer Freundin präsentieren, die sagte, es wäre doch mal lustig, wenn sich jemand, der die Chance hat, Olaf Scholz die Hand zu geben, vorher die schön mit Kleber voll macht und dann mit Olaf Scholz festgeklebt ist und dann auch die Chance hat, sich länger mit ihm zu unterhalten. Ich habe ihr gesagt, das ist eine wunderbare Idee, daraus könnte man eigentlich Literatur machen. Dieses Gespräch, das dann stattfindet, während da viele versuchen, diese Hand wieder zu lösen.
Aber Herr Frenzel, indem wir das jetzt hier im Radio erörtern, darf jetzt Olaf Scholz in den nächsten Wochen niemandem mehr die Hand geben.
Genau,
das ist Ihnen doch klar.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich sagen, dies war kein Aufruf, das zu tun, sondern nur ein Gedankenspiel. Wie hieß es früher immer bei MTV oder so, wenn da ganz schlimme Stunts gemacht wurden, da wurde immer eingeblendet. Bitte nicht nachmachen. Also das ist jetzt hier quasi eingeblendet. Ja, dieser entspannte Blick auf diese Protestaktion, das ist diesem Land in letzter Zeit nicht so richtig möglich gewesen. Also das hat ja sehr
kleine aufgeheizt. Ketzerische Bemerkung, war das in Deutschland, hat das nicht viel Tradition, entspannter Blick. Sage ich jetzt doch, hänge ich mal wieder die Österreicher so richtig raus. Jetzt komme ich auf Betriebstemperatur.
Ja, ich höre es noch nicht ganz in der Sprachfärbung, aber ja.
Wird gleich.
Ja, aber es ist, jetzt redet der Deutsche. Mhm. Es gibt natürlich auch einen Grund dafür. Und der Grund liegt natürlich darin, wen nervt man und wie viele Leute nervt man. Und da bin ich ja, den darf ich jetzt wirklich als Deutschen verbuchen, bei Büchner mit meinem liebsten Bild von ihm, eben dem Frieden für die Hütten, also Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Also dass man sich bei Protestaktionen eben wirklich eigentlich auch tendenziell die Mächtigen aussucht und diejenigen, die es entscheiden, die Eliten, wenn sie so wollen, und nicht den Menschen, der sowieso schon häufig genug im Stau steht.
Das stimmt, aber eigentlich ist ein zentrales Thema ja auch sind ja auch diese Kunstaktionen, auch die mit dem Kartoffelbrei auf die Bilder. Und da habe ich jetzt vor kurzem einen interessanten Gedanken gelesen, dass das eigentlich nochmal den Wert der Kunst auch betont. Also das ist offenbar etwas, ein Nerv, den man trifft, wenn man ein teures Bild bewirft. Und das wiederum ist auch schon eine gute Nachricht, beinahe. Also der Stau ist wahrscheinlich sowieso die falsche Idee, weil der Stau ist auch klimatechnisch, gut, das ist genau der Grund, warum man die Autos aufhalten will. Aber in einem Streitgespräch von Daniel Cohn-Bendit mit einer Klimaaktivistin letzte Woche, ich glaube in der Zeit habe ich das auch gelesen, da sagte auch Cohn-Bendit, warum denn da? Klebt euch vors Bundeskanzleramt oder sozusagen an symbolischere Plätze als bloß auf die Autobahn.
An die Hand aber von Olaf Scholz.
Ja, an die Hand von Olaf Scholz, aber das, mein Gott, das ist eben auch ein Vorrecht der Jugend, dass sie bestimmt, wo und wie sie protestiert.
Absolut, und ich glaube auch, und da kann ich eine selbst erlebte Szene nochmal mit einbringen, vor einigen Wochen im Konzertrebau in Amsterdam, wunderbares Konzert, wo ich das nämlich mal selbst erlebt habe, ein junger Mann, der da aufgestanden ist und gerufen hat, es ist ein Notfall und dann ansetzen wollte zu seiner Klimarede und dann sehr grob, geradezu gewaltsam weggerissen wurde. Und ich dachte erst, das seien die Ordner dort von dem Konzerthaus. Aber es waren Passanten, das waren tendenziell eher ältere Herren, die dort nicht gestört werden wollten in ihrem bildungsbürgerlichen Erleben. Und da habe ich mich wirklich schlecht gefühlt, weil ich dachte, eigentlich möchte ich gerade nicht im Raum sein mit den Leuten, die jetzt dieser Aggression applaudieren. Ja. Die empfand ich als viel größer.
Verstehe ich, weil die 5 oder 10 Minuten seiner Rede hätte man gut aushalten können und dann nachher den Musikgenuss frönen.
Eva Menasse ist bei uns Schriftstellerin, zuletzt unter anderem des Romans Dunkelblumen, aber eben auch seit Juni Sprecherin der Schriftstellervereinigung des neu gegründeten PEN Berlin. Und das ist, um es nochmal deutlich zu machen, nicht etwa der Ortsverein des PEN Deutschland, sondern eine Neugründung, weil es Streit gab, weil es Zoff gab um die Ausrichtung, deshalb eben die Trennung. Sie haben morgen einen großen Tag, den PEN-Kongress, und ich liebe ja das Motto, das Sie gefunden haben. Ich würde es am liebsten klauen als neues Motto für diese Sendung. Der Trick ist zu reden.
Ja, das ist ein großartiges Motto von unserer Mottokünstlerin Simone Buchholz, die mit mir im Board des PEN Berlin ist und die, wenn man nur ein bisschen schüttelt, immer wunderbare Mottos ausspuckt. Auch unser PEN Berlin Motto, wir stehen im Wort, ist von Simone Buchholz. Also diesen Credit muss sie jetzt hier übers Deutschlandradio einfach mal haben.
Kriegt sie.
Aber das ist wirklich ein Motto, glaube ich, auch für die Zeit, in der wir leben und der Verbitterung und dem Stress und dem Handgemenge auf Twitter und anderen sozialen Medienplattformen. Der Trick ist zu reden, der Trick ist nicht zu twittern und zu schreien und sich zu beschimpfen, sondern der Trick ist zu reden und damit müssen wir einfach immer weitermachen und das ist ein wunderbares Motto für diesen Kongress.
Jetzt müssen wir nicht den ganzen Streit wieder aufhören, aber man könnte natürlich an der Stelle auch sagen, das wäre auch der Trick gewesen bei all den Schwierigkeiten, die Sie im PEN hatten.
Das stimmt, ja, aber das ist damals wirklich grandios gescheitert und da ich im Saal war in Gotha, kann ich Ihnen sagen, da war nichts mehr mit reden.
Okay. Jetzt wollen Sie reden und jetzt wollen Sie
auch feiern.
Wir wollen auch feiern,
genau. Das ist sozusagen die nachgereichte Hochzeitsparty. Dennis Yücel, mein Co-Sprecher, hat damals gesagt, die Gründung ist das Standesamt und die Fete kommt hinterher. Und morgen kommt die Fete, aber durchaus seriös mit 3 sehr unterschiedlichen Panels, aber dann anschließend mit einem Muff Potter Konzert und Party im Festsaal Kreuzberg.
Da gibt es also ein Panel, um mal bei den schönen Titeln zu bleiben, die Kunst des Scheiterns. Ne?
Die Poesie des Scheiterns.
Okay. Und zu guter Letzt?
Zu guter Letzt kommt das, wer zuerst schießt, die Freiheit des Wortes. Das ist das Panel um diese Debattenkultur oder die Bedrohung der Debattenkultur, wie man wohl sagen muss.
Eva Menasse, ich wünsche an dieser Stelle viel Erfolg für die Tagung und ich sage vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns.
Dankeschön, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.